Was willst du weiterempfehlen, wenn du eine Kopie der Kopie hast? Und dann kommen halt so Harakiri-Aktionen wie Jaguar, aber da kommen wir vielleicht noch gleich drauf. Und
das ist deine letzte Frage, dann mache ich gleich auch nur 5.
Das Problem ist doch nicht, dass der Zug nicht kommt. Das Problem ist doch, ich bin zu früh am Bahnsteig.
Und dann kommst du erst um 19.10 Uhr statt um 18.10 Uhr und dann ist der Zug aber schon weg, weil die gesagt haben, er ist unverbindliche Verspätungsempfehlung. Und dann bist du richtig sauer.
Rent Trust Live.
Wir starten frisch in das Jahr 2025 mit einem Thema, was uns gerade zu Beginn oder zum Ende des letzten Jahres ganz viel beschäftigt hat. Viele von Ihnen und von euch kennen das bestimmt, weil es geprägt wurde durch den, was ist er eigentlich, Autor? Ray Kurzweil? Autor, Forscher, Wissenschaftler. Und zwar das Thema Singularity. Singularity in dem Kontext kennt man es als den Begriff, wann ist eigentlich dieser Punkt erreicht, dieser Tipping Point von künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz. Und zwar daran gemessen, dass wir nicht mehr erkennen können, wann kommt was von wem. Den Begriff gibt es übrigens auch in anderen Bereichen. Es gibt ihn in der Physik, in der Mathematik, da sprechen wir später noch zu. Und ganz viele Kunden sind von uns natürlich extrem unsicher, was passiert eigentlich, wenn dieser Moment auf uns zurast. Ray Kurzweil hat gesagt, 2045 wird es soweit sein. Und wir wollen uns heute mal mit dem ganz großen Thema beschäftigen, wie geht man eigentlich als Markenführer mit diesem Thema Unsicherheit um? Klaus, hast du deinen persönlichen Rat schon mal ganz vorweg, dein erster Gedanke, wie gehst du eigentlich damit um?
Sich nicht verrückt machen lassen. Mhm. Also seit November 22 war ja einer dieser berühmten Tipping Points in der Entwicklung der KI, wo durch die Veröffentlichung von ChatGPT, also einer generativen KI, in einer atemberaubenden exponentiellen Geschwindigkeit wir alle begonnen haben, von KI zu sprechen. Wir bei Braintrust haben im Februar 20 damit begonnen, also kurz vor Corona. Und ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil wir dann ständig erklären mussten, was KI ist und was KI kann, bis November 22. Danach mussten wir nichts mehr erklären. Dann war KI einfach nur hot und alle wollten was mit KI und es gibt Fördergelder für KI, völlig egal, was rauskommt, was reinkommt. Und jetzt beginnt, wie Stefan Zweig mal geschrieben hat, nach dem Ersten Weltkrieg, der Anfang jeder Veränderung ist die Übertreibung. Und genau das haben wir jetzt. Jetzt kommt also diese Veränderung, jetzt ist es unumkehrbar und jetzt wird natürlich übertrieben. Und drum mein erster Gedanke oder mein erster Rat, bitte lasst euch nicht verrückt machen.
Ich finde es spannend, weil ich habe das Gefühl, es wird gleichzeitig, sind wir gerade in dieser Übertreibung und andererseits aber auch gar nicht. Und ich sehe auch, was du sagst, dass ganz viele Kunden jetzt exzessiv mit, nehmen wir mal eine, ChatGPT arbeiten und das wirklich, also bei jedem Scheiß, sofort ChatGPT fragen und nicht mal eine Minute mehr selber denken. Ja. Bin total genervt davon. Gerade wenn ich dann, genau, wenn ich dann Input kriege, der dann auch nicht mehr kuratiert wurde, sondern einfach von ChatGPT mit, dann sage ich, was soll ich damit? Also weil es dann nicht adäquat passt, schlecht gebrieft oder was auch immer. Die Untertreibung oder das gleichzeitig sehe ich aber auch, dass ich für mich noch total am Anfang stehe, zu begreifen, für was ich das alles nutzen kann. Also ich habe noch nicht mal begonnen, damit zu verstehen, in wie vielen Feldern mir das persönlich eine Erleichterung bringen könnte. Ich merke es jetzt gerade, weil ich es gerade anwende für Reiseplanung. Haben wir gestern besprochen mit Kollegen bzw. befreundeten Kunden von uns. Wie kann ich das eigentlich nutzen, wenn ich in drei Städte muss und überlege, wann reise ich an, welchen Zug buche ich? Kostet mich immer extrem viel Zeit, mir das zu überlegen. Fahre ich mit dem Auto? Nehme ich einen Leihwagen? Nehme ich mein eigenes Auto? Wann fahre ich? Wo fahre ich? Was sind die besten Verkehrszeiten? Wo schlafe ich? Wie nah? Und so weiter. Und dann sagst du, ich muss die und die Städte, das ist mein Briefing und dann macht mir die KI eine Reiseplanung.
Nett. Also das läuft bei mir unter Abenteuerpark. Das sind diese typischen Übertreibungen, ja, wo du jetzt quasi so Geheimtipps für Reiseplanung austauscht. Der interessante Teil wird, wenn du es gar nicht mehr merkst. Also wenn eine automatisierte, KI-gesteuerte Reiseplanung stattfindet, weil du beispielsweise jetzt googelst und sagst, ich will nach Sri Lanka reisen. Und dann sagen die, zack, das wäre dein Plan zu diesen Kosten.
Genau, da will ich hin.
Genau. Da wirst du nicht hinkommen, das wird da Google schon für dich erledigen. Aber ich glaube, der Punkt bei KI und Singularität ist ein anderer. Nämlich, dass diese Technologie seit Anfang mit Angst verbunden war. Und was für mich ein Ereignis war in dieser historischen Entwicklung war der Film Space Odyssey 2001, Achtung Titel, der 1969, glaube ich, von Stanley Kubrick erschien. Und in diesem Film geht es also um eine Raumschiffbesatzung, die also im All quasi in die Odyssee gerät, also lost ist. Und wo also der Bordcomputer namens HAL 9000, der eigentlich als Dienstleister der Menschen war, da wurde nochmal 1969 vorweggenommen, was heute schon normal ist, indem du irgendeine Intelligenz fragst. Mama. Das haben die damals im Raumschiff auch gemacht und HAL hat denen also irgendwie geholfen, dazu zu überleben. Und im Laufe des Films, und darum ging's, hat sich der HAL gegen die Besatzung gestellt. Also die künstliche Intelligenz wurde vom Helfer, vom Supporter, was wir ja so schätzen, zum Gegner, zum Vernichter. Und das muss man sich mal vorstellen, dass eine Technologie jetzt seit über 50 Jahren, wenn man jetzt mal den Film als Ausgangspunkt nimmt, mit Ängsten besetzt ist. Aber das soll, glaube ich, zeigen, und ich glaube, das nimmt so ein bisschen den Druck aus der ganzen Nummer raus, dass dass neue Technologien, solche Breakthrough-Technologien, wie damals die Eisenbahn oder dass die Maschine eine Hyperbeschleunigung vollzogen hat, was eben tierische Muskelkraft nicht in der Lage war zu erzeugen, dass das Gleiche jetzt mit Intelligenz passiert und entsprechend groß sind natürlich die Ängste. Und ich will das aber überhaupt nicht verharmlosen. Es kann ja sein, dass irgendwann die künstliche Intelligenz sich von uns entkoppelt und selbst lernt. Aber ich will doch mal in Erinnerung rufen, es geht alles nicht so schnell, wie da erzählt wird. Man sollte als Unternehmer da nie seine Mitte verlieren. Und ich denke, wir alle sollten diszipliniert, konstruktiv, kreativ, aber auch angstfrei mit diesen Themen umgehen, ohne die Übertreibungen. Die Übertreibungen, ne, wenn ein Zug mit 80 fährt, ist kein Problem, 300 ist vielleicht auch kein Problem, aber bei 400 wird es dann doch vielleicht ein bisschen gefährlich. Also die Übertreibung ist, glaube ich, das, was das Gift dann auch ausmacht. Und da sollte man ein bisschen drauf achten. Und wenn man manche YouTube-Videos sich anschaut oder manche Artikel liest, wenn es um Übertreibung künstlich, also ich meine, da drehst du ja durch. Ne? Da sagst du, um Gottes Willen. Ich glaube, interessant wird es, wenn wir nicht mehr drüber reden. Stichwort Bahn, weil ich es mir gerade selber gegeben habe. Ja? Dieses wirklich gigantische volkswirtschaftliche Problem mittlerweile, was wir da haben mit der Bahn. Die Bahn verhindert Wachstum. Und langsam habe ich das Gefühl, checken das so ein paar Politiker, die letztendlich die Verantwortung dafür tragen, dass die Bahn so mies ausgestattet ist, wie sie ausgestattet ist. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jenseits von Gleisrenovierung und kaputte Zugtoiletten, ich behaupte jetzt mal, steile These, das ist gar nicht das Problem der Bahn. Das Problem der Bahn ist, und jetzt sind wir wieder in der Brand Trust Welt, ist, dass die Beurteilung einer Leistung nie absolut erfolgt. Genauso wie die Beurteilung eines Preises nie absolut erfolgt. Es ist alles relativ. Wir alle bilden uns Urteile über Qualitäten, über Leistungen, über Preise durch Vergleich. Und dazu brauchst du eine Erwartungslinie. Und wenn die mal definiert ist, dann geht es nur darum, besser oder schlechter. Und das Problem bei der Bahn ist, dass wir ständig, und zwar egal, ob es Verspätungen sind, egal, ob es Zugzustände sind, egal, ob es Ankunftszeiten sind, dass wir ständig im Unklaren gelassen werden. Stell dir mal vor, du fährst nachher nach München und dein Zug sagt dir, der kommt nicht um 16.20 Uhr, wie angekündigt oder wie angeschlagen, sondern er kommt um 17.20 Uhr. Und er kommt auch nicht um 18.40 Uhr an, sondern um 19.10 Uhr, mit Hilfe von KI. Und übrigens, von 4 Zugtoiletten funktionieren 2 nicht. Und die Küche auch. So, dann managen die deine Erwartungshaltung. Dann ist die Gefahr, dass Enttäuschung, dass Frust, dass auch Unannehmlichkeiten entstehen, viel, viel geringer. Weil du kannst ja gleich sagen, übrigens, ich komme erst um 19.10 Uhr an. Und zwar jetzt schon. Und deshalb könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass eine Lösung dieses volkswirtschaftlichen Megaproblems Bahn mit all den Unfähigkeiten, die daran geknüpft sind, darin liegt, dass du über KI einfach ein weltperfektes Informationssystem schaffst. Das Problem ist doch nicht, dass der Zug nicht kommt. Das Problem ist doch, ich bin zu früh am Bahnsteig. Das Problem ist nicht, dass eine Zugtoilette kaputt ist. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo die nächste funktionierende ist. Und das kannst du zum Beispiel, dieses Informationsdefizit, Verweis auf Yuval Harari, Nexus, ja, alles ist Information. Das kann KI beheben. Die müssen keine einzige scheiß Schiene reparieren, wenn die KI das Ganze so organisiert, dass es bei uns nicht zu Enttäuschungen kommt. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen eine arg steile These, aber so kann man auf KI draufsteuern. Und deshalb glaube ich, dass das Entwicklungspotenzial, weil jetzt nimm diese Analogie und übertrage es auf Arbeitsorganisation. Und ich kann mir vorstellen, dass KI da einfach eine Verbesserung schafft, von völlig anderer Seite kommend. Und zwar nicht mit irgendwelchen Geheimtipps, sondern ganz integral eingebaut in die Bahn-App. Natürlich müssen die Gleise repariert werden und modernisiert, das ist ja gar keine Frage. Aber ich würde natürlich brutal Druck aus dem ganzen System rausnehmen, weil ich keine enttäuschten Passagiere mehr habe.
Also ganz viele Bahnenthusiasten werden jetzt sagen, was redet der denn da? Die machen das doch schon längst. Ich glaube, das Problem ist bei der...
Überfordert sind sie.
So, das Problem bei dem, du hast ja diese Anzeigen, kommt dann verspätet, ne? Also auch vorher in deiner Bahn-App, wenn du reinschaust. Das Problem ist, daran wird sich ja nicht gehalten. Also diese Verbindlichkeit ist dann nicht da. Diese Prognosesicherheit, sondern dann kommt die Ansage, Zug kommt erst um 19.10 Uhr. Die Ansage kriegst du ja manchmal schon, auch 3 Tage schon vorher, wo ich mir denke, wie könnt ihr jetzt schon wissen, dass der 4 Stunden Verspätung hat? Absurd. Und dann kommst du erst um 19.10 Uhr statt um 18.10 Uhr und dann ist der Zug aber schon weg, weil die gesagt haben, es ist unverbindliche Verspätungsempfehlung. Und dann bist du richtig sauer.
Richtig. Hatte ich auch schon.
Also die Verbindlichkeit fehlt.
Gehst noch ein Bratwurst essen, dann ist er weg. Ja. Nein, also der Punkt ist, dass das KI, wenn die da rein, da ist jetzt sicherlich schon ein bisschen KI drin, aber halt von Bahntypen programmiert, wenn das richtig gut gemacht ist, ja, von Silicon Valley-Typen zum Beispiel, dann hast du natürlich genau dieses definierte Kundenerlebnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass man bei der Bahn ein Ziel ausgibt, was da heißt, wir wollen unabhängig von dem Zustand unseres fahrenden Materials und der Gleise eine 100%ige Kundenzufriedenheit. Das wäre die Aufgabe der KI. Und die ist lösbar.
Also da haben wir jetzt ein schönes Beispiel skizziert, weshalb man davon oder wie man das konstruktiv nutzen könnte. Vielleicht wechseln wir nochmal die Ebene. Du hast ja Anfang des Jahres, letzten Jahres, schon über das Thema Singularity gesprochen hinsichtlich des Sea of Sameness, also Angleichung aller, in deinem Fall, Automarken. Ich habe auch ein paar andere Beispiele im Kopf. Dieser Fall, dass du die Automarken an den Modellen gar nicht mehr erkennst, weil alles gleich aussieht. Ganz plakativ würde ich es mit dieser Überschrift versehen, so alle kopieren sich, keiner hat mehr eine eigene Idee. Da ist natürlich die Frage, warum passiert das eigentlich? Woher kommt das?
Gehen wir mal vielleicht ganz kurz zur Orientierung, warum wir jetzt diesen abrupten Themenschwenk haben. Also ich habe damals in dem Artikel, kann man auf brandtrust.de nachlesen, über Singularität geschrieben, in Bezug, bleiben wir mal kurz bei der Automobilindustrie, weil ich sehe da ein wirkliches Problem auf uns zurollen, was wir jetzt, ein Dreivierteljahr später, ja eigentlich auch auf breitester Bühne haben. Nämlich, ich habe dieses Zitat von Ray Kurzweil genommen und habe es auf die Automobilindustrie übertragen, weil ich gesagt habe, wenn der Mensch keine künstliche von natürlicher Intelligenz mehr unterscheiden kann, was passiert eigentlich, wenn der Käufer deutsche Premium-Automobile nicht mehr von chinesischen unterscheiden kann? Das war die Singularität in der Automobilindustrie, habe ich es genannt. So, und das sehe ich als wirklich dramatisches Problem, weil die Marke, die Daseinsberechtigung einer Marke liegt in der Differenzierung. Sonst braucht sie ja nicht. Differenzierung schafft Wert. Differenzierung schafft Wertschöpfung. Differenzierung schafft Spaß, schafft Segmentierung, was wiederum ein Wachstumsbooster ist. Das alles schafft Differenzierung. Und wenn du nicht mehr differenziert bist, wenn du nicht mehr unterscheidbar bist, dann ist das ein gigantisches Problem. Und genau dieses Problem haben wir jetzt, dass da spielt der Regulator eine Rolle, also die zunehmenden, dieses Vorschriftenkorsett. Aber es spielt vor allen Dingen, und da könnte ich mich richtig aufregen, die Willenlosigkeit der verantwortlichen Automobilmanager eine Rolle. Nämlich dann, wenn du nur noch kopierst und nicht mehr kapierst. Und am Ende siehst du halt irgendeinen VW oder ein Opel oder ein Seat Cupra oder egal, fahren. Und mittlerweile, früher hattest du klare Lichtsignaturen, du hattest klare Designmerkmale, wo du auch als Laie von vorne oder vor allem von hinten, ne, auf der Autobahn unterscheiden konntest, was ist das für ein Auto. Mittlerweile kannst du es nicht mehr. Weil die Designsprache, die Formen, das Lichtdesign, all diese Hilfsmittel, die es halt im Design gibt, um Unterscheidbarkeit herzustellen, verschwimmen. Und teilweise von den chinesischen Herstellern sehr viel besser gemacht werden als von den Deutschen. Und ich weiß nicht, mir geht es oft so, wenn ich eben so Autos überhole und mal gucke, was ist denn das jetzt? Interessant, Mensch, was ist das für eine Marke? Du kommst nicht mehr drauf. Also manche erkennst du auch nicht mehr. Also selbst wenn du wirklich drauf guckst, vorne wie hin, du weißt nicht mehr, was das ist. Du erkennst auch das Logo nicht mehr, weil das ist alles nur 2D und irgendwie ganz pastellig. Und ich sag Leute, wenn ihr euch selbst aufgebt, weil das ist nichts anderes als Selbstaufgabe, was ja dann kumuliert in solche Harakiri-Aktionen, wie das Audi in China keine Elektromobile mehr verkauft und deshalb die Ringe weglässt und sein Audi-Schriftzug ändert. Ich meine, das ist Endgame. Danach kommt nicht mehr viel. Und was ist der Grund? Der Grund ist, weil man versucht, sich anzugleichen. Und das wird eben Sea of Sameness genannt. Und Sameness, Gleichheit, hat noch nie für Erfolg, hat noch nie für Wertschöpfung geführt. Und diese Sea of Sameness ist das Problem. Weil es macht uns keinen Spaß mehr, auch als Konsumenten. Verstehst du? Wenn du einen Kleiderschrank ja eh zum Bersten voll hast und jetzt noch mehr vom Gleichen kaufen sollst, ja, wer kauft denn das noch? Und daran kranken die ja alle. Und das ist bei den Autos, wo es ja viel um Identifikation geht und Statuserhalt und Statusdemonstration und was da alles mitspielt. Und wenn du jetzt mit deinem neuen, keine Audi irgendwas, verwechslungsfähig bist mit einem BYD oder der Polestar aus Hangzhou das dann auch noch besser macht, wo führt denn das dann hin für die deutsche Automobilindustrie? Und dann hast du halt die Probleme, die du jetzt gerade bei VW und vielen anderen nicht so laut sind, eben sehen kannst, aber verzweifeln tun die gerade alle. Das Problem ist nur, sie haben sich das Problem selbst eingebrockt. Was willst du weiterempfehlen, wenn du Kopie der Kopie hast? Und dann kommen halt so Harakiri-Aktionen wie Jaguar, aber da kommen wir vielleicht noch gleich drauf.
Ich habe ein bisschen mehr Verständnis als du, weil ich glaube, dass wir noch mehr von diesem Kopieren in den nächsten Jahren sehen werden. Und meiner Meinung nach hat es auch zugenommen in den letzten Jahren in gewissen Branchen, haben wir schon diskutiert, weil die Unsicherheit gestiegen ist. Thema jetzt wieder Singularität. Also wir haben mehr Punkte erreicht in einer höheren Frequenz, an denen bisher Gesetzmäßigkeiten, an denen wir uns festgehalten haben, auf einmal nicht mehr gültig sind. Und dann stehst du erstmal vor diesem Meer an nichts und überlegst, was mache ich denn jetzt? Und dann ist natürlich total menschlich zu schauen, links, rechts, macht irgendjemand irgendwas, was funktioniert? Woran kann ich mich festhalten? Was trägt mich in dieses Meer an Ungewissheit? Und woher weiß ich auch, auf welches Pferd ich setzen muss? Wenn du natürlich jetzt als Unternehmer, was bewundernswert ist, dann einen eigenen Willen hast und sagst, ich gehe links rum und alle anderen gehen rechts rum, dann kann das eine Wette sein, die aufgeht, aber es kann auch sein, dass es kolossal schief geht. Und dann ist die Frage, hast du noch Spielraum, das zu zahlen? Oder bist du gerade in der Situation, wo du sagst, wir sind angeschlagen und im Moment denke ich, Wahrnehmungsthema, ich habe keinen Raum für Experimente. Und ich habe eine These, wie man das umgehen kann oder wie Marke einem dafür helfen kann, dieses Risiko zu minimieren. Aber um das zu besprechen, kriegst du, lieber Klaus, jetzt das Überraschungsthema.
Ich krieg für alle Hörer mal wieder einen Umschlag mit einem Fragezeichen und Charlina will mich mal wieder herausfordern.
Naja, mal schauen. Ich glaube, diesmal ist es nett.
Diesmal ist es nett?
Ja.
Na, das ist eine Erwartungshaltung. Okay, also eine essentielle Singularität ist ein Punkt, bei dem die Funktion sich extrem chaotisch verhält und keine klaren Grenzen oder Muster aufweist. Okay.
Das ist eine Definition aus der Mathematik. Also Mathematik ist, finde ich, in seiner schönsten Definition eine universelle Sprache, die keine Interpretationsspielräume zulässt. Deswegen ist Mathe so toll für manche. Und deswegen habe ich dir mal eine Definition für Singularität, eine essentielle Singularität mitgebracht aus der Mathematik, nicht aus der Technologie, wo man sie immer her kennt, um abzuleiten, wenn das Spielfeld ist, auf dem wir alle agieren, dieser Punkt. Keine Gesetzmäßigkeiten und die Funktion, also unsere Umwelt, vielleicht auch unsere Käufer, verhalten sich so, wie wir es nicht prognostizieren können. Also alle Marktforschung kannst du wegschmeißen, die du in der Vergangenheit gemacht hast.
Oder Meinungsforschung in der Politik.
Genau. Wie hilft dir jetzt das Thema Markenführung oder wie hilft dir Markenführung darauf, dich da noch zu orientieren?
Also sprich, wenn du in einer chaotischen Situation bist, wie gehst du damit um? Das ist ja deine Frage. Und ich kann nur als Strategieberater sagen, du brauchst zwei Dinge. Du musst auf der einen Seite feststehen, du musst deine Grenzen kennen. Das heißt nicht, dass du deine Grenzen einhalten musst. Grenzüberschreitung macht ja auch wahnsinnig Spaß. Jeder Sportler weiß, wovon ich rede. Aber du musst dir des Risikos bewusst sein. Das ist das eine. Und das zweite sind eben die Muster, die die Glaubwürdigkeit geben und die dir die Stabilität geben. Und auch ein Muster ist ja nicht statisch, ist ja nicht unveränderbar. Ein Muster bietet ja quasi den Ausgangspunkt für die Entwicklung. Wie wir eben sagen, selbstähnliche Entwicklung. Das heißt, immer erkennbar bleiben, trotz Veränderung. Und das ist der eine Teil. Ja, also einen festen Stand zu haben und zu wissen, wer du bist, zu wissen, was du kannst, ja, zu wissen, wo du stolz sein kannst und so weiter. Und das überträgt sich natürlich auf deine Mitarbeiter, auf die Identität und die Kultur deiner Firma. So, und sich dann in dieses Chaos begeben. Ja, und zu sagen, so, wir wissen, wer wir sind, wir wissen, was wir können und jetzt lassen wir uns mal auf den kompletten Wahnsinn da draußen ein und versuchen, da mal mitzuspielen. Aber eben ohne dieses Wissen zu verlieren oder gar aufzugeben.
Ich glaube, was man da auch vergisst, ist, dass nicht nur der Unternehmer an sich braucht ja Sicherheit. Also nicht nur der bewegt sich in diesem Chaos und hat eine Sehnsucht nach Orientierung, nach Halt, nach Stabilität, sondern auch deine Kunden wollen das.
Ja, natürlich.
Und ich glaube, das vergisst man oft, dass ich mit dieser radikalen Nachmacherei oder mit einem radikalen Bruch mich nicht an meine eigenen Gesetze, an konsistente Weiterentwicklung, Selbstähnlichkeit halte, nehme ich ja auch meinen Kunden, meiner Community, meiner Gefolgschaft das Gefühl von Sicherheit. Wenn ich mich an was gewöhnt habe, wenn ich eine Marke habe, die mir Stabilität und Sicherheit gibt und auf einmal, wie bei Jaguar, breche ich mit allem, wofür die Marke bisher stand und sagen wir jetzt alles neu und löse dieses Erfolgsmuster und damit meine ganze Historie komplett auf.
Für die, die es nicht verfolgt haben, Jaguar hat unter der Überschrift Copy Nothing auch nichts mehr kopiert, mit allem gebrochen. Der Jaguar, also das Bildzeichen gibt es nicht mehr. Marke natürlich verändert, ist immer am einfachsten, am schnellsten. Und eine komplett neue, angeblich neue Designsprache, die sich momentan in Miami Vice-artigen, pinkfarbenen Batmobilen aus den 50ern manifestiert. So, mal schauen, was dann ernsthaft wird. Und das Ganze mit einer an Wokeness triefenden Kampagne begleitet wird, mit dicken, fetten, großen Sprüchen. Mein Eindruck ist, die verantwortlichen Manager haben sich komplett selbst aufgegeben, haben es komplett an ihre Werbe- und Designagentur delegiert und die konnten ungefiltert ihren Kram in die Welt posaunen. Das wird nicht funktionieren. Da gehe ich mit jedem, der Lust hat, ich nehme jede Wette an, ich halte mit allem, was ich habe, dagegen. Das kann nicht funktionieren, wenn man sich überlegt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ja, auf der einen Seite ein festes Standbein in dieser chaotischen Welt, eine Berechenbarkeit haben, ja, Beziehung bestätigen, Vertrauen bestätigen, durch Mustereinhaltung, durch Grenzeinhaltung, all diese Dinge. Und dann eben in dieses instabile, chaotische System zu gehen und da eben zu gucken, was man machen kann, was man übernehmen kann, wie man sich verändern kann. Aber das, was Jaguar macht, zu sagen, ich kicke das Standbein komplett weg. Ja, ich gehe nur noch ins Unbekannte, ich gehe nur noch ins Neue. Da kannst du auch Lotto spielen, also oder Kryptowährung kaufen und hoffen irgendwie, dass es der Musk dann halt richtet. Also wenn das funktioniert, wie gesagt, das hat meiner Meinung nach Wahrscheinlichkeit wie ein Sechser im Lotto. Und es wird es nicht tun. Gerade wenn ich als Marke, überleg doch mal, also jetzt spreche ich natürlich die etwas Älteren hier an, ja, aber also es gibt wenige Automarken, die ein so reiches Markenerbe haben wie Jaguar. Ja, wenn du Modellpolitik,
F-Type, E-Type,
X-Type. Der E-Type, dieses ikonische Modell aus den 60ern, die Rennerfolge, die Designsprache, die Elemente, die Motoren, ja, die Zwölfzylinder, die haben alles, was eine Marke braucht. Ja, und natürlich musst du jetzt nicht in Retro da dich ergehen, aber stell dir mal vor, du hättest dieses ikonische E-Type-Modell genommen, es designmäßig ein wenig in die Jetztzeit gebracht und das mit einem brutalen Elektromotor versehen und als Limited Edition in einer klassischen silbergrau-braunem Lederkombination in die Welt geschossen mit 1000 Exemplaren zu einem brutalen Preis. Wäre weggegangen wie warme Semmeln, die wären innerhalb von 24 Stunden ausverkauft gewesen und die hätten dadurch aus ihrer Ikonografie heraus den Boden bereitet, um all die Nachlässigkeiten der letzten 20 Jahre zu kompensieren und zu sagen, jetzt gehen wir ins Elektrozeitalter. Sowas hätte die Menschen an ihren gelernten Mustern abgeholt, an ihren Sehnsüchten, an ihren nostalgischen Erinnerungen und was du alles da dran kleben willst. Es wäre alles innerhalb eines gelernten Systems gekommen und das hätten sie aufbrechen können. Aber zu sagen, ich schneide das alles ab und mach copy nothing, ne? Mach was komplett Neues, ja, ohne in irgendeiner Form eine Vorbereitung. Das hat mit Markenführung nichts zu tun. Da kann ich ja auch ein Start-up aus der Erde stampfen und sagen, ja, ich mache jetzt auch so Miami Vice Retro-Zeugs. Ja.
Ich glaube, ein Grund, weshalb das so gehäuft passiert, ist, dass Stabilität gegenüber Dynamik, Innovation ein schlechteres Image hat. Dass wir auch im gesamtgesellschaftlichen Narrativ immer so das Gefühl haben, Stabilität ist langweilig, Innovation ist positiv, da bewegt sich was positiver als Stabilität. Und wenn ich das jetzt übertrage, ich habe viele Klienten, die mit einzelnen Marken extrem erfolgreich sind und aber trotz dessen, dass sie beständigen Erfolg haben, immer das Gefühl haben, wir müssen da jetzt was verändern. Und dann im Zweifel da gar nicht genau klug das analysieren, was müssen wir verändern, sondern dann auch manchmal frustrierte Mitarbeiter haben, die dann zurückspiegeln, ich habe das Gefühl, wir verändern einfach nur, um was zu verändern.
Das ist der Punkt. Also, das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Also ich meine, wenn sich einer auf einen Top-Job bewirbt, ne, und sagt, ich stehe für Stabilität, dann wird es unter Umständen schwieriger, wenn dann der heiße Nerdy kommt, der sagt, ich stehe hier für Veränderung. Aber Stabilität ist eine Tugend, insbesondere wenn sich die Welt so rapide ändert. Ich meine, nimm die ganzen Menschenfänger vom rechten Rand. Die suggerieren ja nichts anderes als Stabilität.
Ja.
Syrer raus, bevor wir überhaupt wissen, was da los ist. Das ist ja genau das, was fruchtet und was funktioniert in diesen unberechenbar chaotischen Situationen, in der wir sind. Also ich glaube, wir müssen Stabilität auch zu schätzen lernen. Aber ich betone es nochmal, ich rede nicht davon, jetzt Marken müssen stabil sein, ja, sondern ich sage, es muss die Kombination sein aus Stabilität einerseits, Berechenbarkeit, Vertrauenswürdigkeit und andererseits Lust auf Veränderung und Entwicklungswille.
Und da hätte ich noch zwei Punkte. Also ich würde das gerne noch weiter ausdifferenzieren, dass ich sage, wie sehr du das Thema Stabilität, Standbein oder Spielbein, Veränderung spielen solltest, ist auch kontextabhängig. Also in welchem Kontext bewegen sich gerade deine Konsumenten? Haben die gerade nach Sehnsucht nach etwas, was sich eben mal nicht verändert? Oder haben sie gerade Sehnsucht nach Veränderung, weil sie gelangweilt sind? Das ist postuliert oder stark pauschalisiert. Aber man kann schon beobachten, in welcher Stimmung grundsätzlich sind meine Kunden eigentlich gerade. Und das nicht außer Acht zu lassen. Also der Kontext.
Das kannst du in der Modebranche sehen.
In welches Feld setze ich es rein?
Dem Moment, wo die Zeiten wirtschaftlich angespannt werden, Inflation, ne, und Arbeitslosigkeit, verkaufen sich Farben wie Grau, Blau, Dunkelgrün. In dem Moment, wo es den Leuten gut geht, dann geht es auf Gelb, Pink, Muster. Ja, ist genau das, ist auch völlig logisch. Ja. Wenn es den Menschen gut geht, dann haben sie Lust, dann haben sie mehr Lust auf den dynamischen Teil. Und wenn es den Menschen, wenn es Angst kriegen, ja, dann haben sie mehr Lust auf den stabilen Teil. Und drum, man muss in beiden Feldern seine Beine haben und in beiden Feldern spielen und dann eben anpassen, in welcher Situation ist meine Branche, meine Kunden etc.
Also das Learning wäre, den Wert von Stabilität nicht zu unterschätzen und dann genau auszutarieren, also das wieder auch bewusst zu managen, wie viel Innovation will ich gerade geben und wie viel Sicherheit will ich gerade geben. Genau, nächstes Mal haben wir noch eine Änderung, Klaus. Ich werde nächstes Mal dieses wunderschöne Buch nicht mehr dabei haben.
Nein.
Das ist jetzt Jahre, glaube ich. Ich glaube, ich habe es vor 2 Jahren bekommen. Jetzt ist es auch wirklich voll. Ich habe da keine freie Seite mehr. Dieses Buch habe ich dann auch, also so schweren Herzens lege ich es jetzt weg, muss ich echt sagen, weil da steht so viel Zeug drin. Und ich habe dann echt überlegt, was wäre dieses Buch eigentlich wert an Beratungserkenntnissen, die da drin stehen, allgemein dann natürlich auf Klientenbasis. Ich sag dir, das ist ein 10-Millionen-Euro-Buch.
Das ist ein Angebot.
Das ist kein Angebot. Highly confidential. Ich schließe es in den Tresor und in 10 Jahren räume ich es wieder raus und dann schauen wir mal rein, ob wir uns zwischenzeitlich weiterentwickelt haben, weil uns die Singularity eingeholt hat. Und damit freue ich mich. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Adieu, machen Sie es gut und baba.
Brand Trust Live. Jetzt habe ich die völlig falsche Anleitung.
Ja, aber du hast es ja drauf.
Weil es geht nämlich um Serendipity.
Alter.